Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Ein Gang durch die Apostelgeschichte, Teil 2.
Ich muss erklären, der Ausdruck Griechen im Neuen Testament bezeichnet speziell griechischsprachige Menschen, die zum Römischen Reich gehören. Also nicht nur, dass im Prinzip alle römischen Bürger, denn man sprach Griechisch fast im ganzen Reich, außer in Spanien, dort war nur Latein. Und so war der Ausdruck Grieche gewissermaßen gleichzusetzen mit Römer. Nicht zu verwechseln mit Hellenisten. Kapitel 6 haben wir gesehen, Hellenisten sind griechischsprachige Juden. Griechen sind Römer, die Griechisch sprechen. Jetzt haben sie plötzlich begonnen, zu denen zu predigen. Ohne Rücksprache, bei den Aposteln und so. Ja gut, sie konnten sich eben auf den Auftrag des Herrn berufen. Sie waren also direkt dem Herrn in ihrem Dienst verantwortlich. Wichtiges Prinzip. Jetzt aber weiter, Vers 21. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Jetzt erleben sie eine Erweckung in Antiochia. Der Herr hat es einfach bestätigt. Dort. Und jetzt, was geschieht? Vers 22. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war. Das kommt wie ein Refrain. Und wir sehen schon, bei Samaria war das. Plötzlich hört man das in Jerusalem. Bei Cornelius war das, plötzlich hört man das in Jerusalem. Jetzt geschieht das in Antiochia. Plötzlich hört man das in Jerusalem. Und was machen die? Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Eine Bibelstudienempfehlung. Man nimmt eine Konkordanz und sucht alle Stellen mit Barnabas auf. So bekommt man eine Biografie von Barnabas. Das ist ein ganz wunderbarer Mann. Immer wenn es schwierig wird, kommt Barnabas auf den Plan. Ja, ich will ganz kurz erklären, wer Barnabas ist, weil er ist dann wichtig für die erste Missionsreise. In Kapitel 4, Vers 36 wird er zum ersten Mal erwähnt. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas zubenannt wurde, was verdolmetscht heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprier von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es nieder zu den Füßen der Apostel. Also, das war ein Auslandjude und zwar genau gesagt ein Levit. Und zwei Kennzeichen. Man gab ihm den Namen Barnabas, Sohn des Trostes, weil er offensichtlich gut anderen Menschen Mut zusprechen konnte. Zweitens, es war ein Mann, der nicht am Geld klebte. Zwei Punkte. Dann, nach der Bekehrungsgeschichte von Saulus, der hat sich ja in Damaskus bekehrt, dann sind drei Jahre vergangen, bis er dann aus Arabien zurückgekehrt ist, wieder nach Damaskus. Und dann kommt er zum ersten Mal nach Jerusalem, nach seiner Bekehrung. Drei Jahre später erst. Apostelgeschichte 9, Vers 26. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Der griechische Text braucht eine Zeitform, versuchte er sich anzuschließen, eine Zeitform, die ein Durativ ist. Das bedeutet, er versuchte sich immer wieder anzuschließen. Der hat also mehrmals versucht, in der Gemeinde in Jerusalem zugelassen zu werden, in die Gemeinschaft. Die haben es nicht gemacht. Die dachten, das ist ein Spion. Und dann heißt es, Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe. Und da ist alles klar und er wird voll aufgenommen. Heißt einfach Barnabas aber. Und der hat nicht noch gewagt und gedacht, wenn er es wirklich ernst meint, dann kommt er nochmals. Wenn der Herr ihn wirklich hierher führt, dann wird er ihn nochmals hierher führen. Nein, Barnabas aber nahm ihn, brachte ihn. Legt Zeugnis ab, der Mann ist echt bekehrt und aufgrund dieses Zeugnisses wird er empfangen. Und jetzt wieder ein Problem. Es entsteht eine Gemeinde aus Heiden in Antiochia. Und das ist gefährlich. Was wissen die schon von der Bibel? Die Juden, die haben von Kind auf, schon als klein, haben sie immer Torahstunden gehabt, jeden Sabbat. Und vielleicht noch viel mehr dazu. Die kennen wenigstens das Alte Testament, die haben eine Basis. Jetzt kommen die zum Glauben, die wollen eine Gemeinde anfangen. Da kommen die überhaupt nicht raus. Also ist doch ganz gefährlich. Wie könnte sich das entwickeln? Das könnte ein Chaos geben, schließlich. Die werden da ihre Ideen entwickeln und ausbreiten. Das wird nur Probleme geben. Und ich kann voll zustimmen, diese Überlegungen sind doch effektiv berechtigt. Wie soll das weitergehen? In der Entwicklung der Gemeinde. Dann schickt man Barnabas. Beste. Und jetzt schauen wir mal, wie der reagiert. Vers 22. 11, 22. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Welcher, als er hingekommen war und die Probleme sah, welcher, als er hingekommen war, die Gnade Gottes sah. Er sah was, was der Herr gewirkt hat. Und zweitens heißt es nicht, und hatte seine Bedenken, sondern sich freute. Aber dann heißt es drittens, und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Er wusste schon um die Probleme. Aber weißt, das Einzige ist, ihr müsst wirklich eine Entscheidung des Herzens fällen, dass ihr nur mit dem Herrn leben wollt. Und dann funktioniert es. Er war eben ein Sohn des Trostes, da konnte sie ermahnen, indem er ihnen Mut machte. Und Lukas erklärt uns weiter, warum er das konnte. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Ein guter Mann, der kann auch die guten Sachen sehen bei den anderen. Das ist ein guter Mann. Das ist nicht der, der immer nur das Schlechte sieht bei den anderen. Aber trotzdem sieht er, wo die Probleme liegen. Und er war voll Heiligen Geistes und voll Glauben. Im Vertrauen, dass der Herr auch weiterführen kann, auch wenn es jetzt schwierig wird. Und dann heißt es, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er war also keine Bremse. Und dann geht er plötzlich nach Tarsus. Was hat er vor? Will er baden gehen? Da am türkischen Strand? Nein. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Saulus war in der Zwischenzeit, nachdem er in Jerusalem war und man ihn dort umbringen wollte, ging er nach Tarsus, in die Heimatstadt. Um dort ein Zeugnis zu sein, wo er als Kind aufgewachsen war. Und jetzt Barnabas ist in Antiochia. Jetzt eine schwierige neue Situation. Wie mache ich's? Ich hole Saulus. Das ist der ideale Mann für diese Arbeit. Er hat das bereits erkannt, seine Berufung im Blick auf die Heiden. Und Saulus war ideal, weil er war ein Hellenist, stammt nämlich aus dem Ausland, aber ist hebräisch voll indoktriniert worden bei Gamaliel. Oder? Er war ja Schüler von Gamaliel. Das heißt, er hat beide Tendenzen. Die Tendenzen der Hellenisten und der Hebräer, die kennt er durch und durch. Das heißt, er weiß, wo es gilt, offen zu sein, er weiß, wo es gilt, sich abzuschirmen. Der ideale Mann. Den holt er und es geht schon schön weiter. Und als er ihn gefunden hatte, also es ging noch eine Zeit, bis er ihn bis er wusste, wo er ist, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Also ein Jahr intensives Studium mit diesen Gläubigen, dass sie fundiert werden. Und darum hat er auch Saulus geholt, selber auch da gewirkt. Ein Jahr, das erinnert uns wieder an das Jahr bis zur Steinigung von Stephanus. Und nachher sehen wir dann, wie Paulus dann weggeht von dieser Gemeinde aus auf die erste Missionsreise. So, sollten wir aber auch mal Pause machen. Wir sind in Apostelgeschichte 11 stehen geblieben und haben gesehen, wie dramatisch die Weltmission sich ausbreitet und welche Schwierigkeiten und Bremsen zu überwinden waren. Wir sind also gekommen bis zur Gründung der Gemeinde aus den Nationen, den Heiden, in Antiochia und haben gesehen, wie diese Gemeinde ein Jahr lang durch den Dienst von Barnabas und Saulus gefestigt und gegründet worden ist. Dann kommt diese Ankündigung einer Hungersnot durch Agabus, einen Propheten aus Jerusalem. Ich habe das etwas behandelt unter archäologische und geschichtliche Streiflichter. Es wird dort erklärt, dass in 1128, dass diese Hungersnot auch tatsächlich eingetreten ist, über den Erdkreis gekommen ist. Erdkreis, Oikumene, ein Ausdruck, der in der Bibel speziell das Römische Reich bezeichnet. Und das sei eingetroffen unter Kaiser Claudius. Nun, wir wissen darüber etwas aus der Geschichte. Ich habe das hier aufgeführt. Die Hungersnot hat in Israel begonnen. Und zwar in den Jahren 47, 48. Und dann wanderte sie weiter nach Griechenland, 48, 49. Und schließlich erreichte es Italien in den Jahren 50, 51. War so eine sehr entscheidende Katastrophe, kann man sagen, damals im Römischen Reich. Aber durch diese Ankündigung von Agabus hat man sich dann daran gemacht, Hilfsleistung zu bringen den Armen in Judäa. Und wir lesen dazu 11:29. Sie beschlossen aber, je nachdem einer der Jünger begütert war, ein jeder von ihnen zur Hilfsleistung den Brüdern zu senden, die in Judäa wohnten. Eben dort hat ja die Hungersnot begonnen. Was sie auch taten, indem sie es an die Ältesten sandten durch die Hand des Barnabas und Saulus. Eine sehr delikate Sache. Es geht hier um Geldtransport. Und das muss absolut sauber sein in der Gemeinde. Wenn es da Skandale gibt, dann ist das katastrophal. Und darum hat man diese Aufgabe nicht irgendjemandem anvertraut, sondern Barnabas macht das, zusammen mit Saulus. Wieder der Mann, der immer in kritischen Situationen guten Rat weiß, ausgeglichen, ein guter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Die gehen also nach Judäa mit dieser Hilfssendung. Und dann kommt dieses Kapitel 12 mit der Befreiung von Petrus aus dem Gefängnis. Das haben wir heute Morgen schon behandelt, weshalb das heilsgeschichtlich sehr wichtig war und zeigte, wie das Königreich Juda unter diesem jüdischen Herodes, Agrippa dem Ersten, wie Gott das eigentlich zur Seite stellt und entlarvt. Vom Judentum aus gesehen waren diese ersten jüdischen Christen eben Irrlehrer. die glaubten an drei Personen in der Gottheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das konnten sie gut abtun, das sei quasi ein Verstoß gegen den einen Gott, geoffenbart im Alten Testament. Aber am letzten Bibelstudientag haben wir ja das Thema der Trinität und auch der Geschichte dieser Lehre in der alten Kirche behandelt und gesehen, wie man das selbst aus dem Alten Testament ganz deutlich belegen kann. Es gibt einen Gott, aber es sind drei voneinander unterschiedene Personen. Und nun hier wird durch diese Befreiung, diese außergewöhnliche Befreiung von Petrus, wird deutlich gemacht, dass dieser Entscheid von Herodes nichtig ist und Gott seinen Weg geht mit diesem Volk von Gläubigen aus den Juden. Nach diesem Einschub kommt dann Kapitel 12, Vers 24, die Bemerkung, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit, der Markus zubenannt war. Also die Helfsendung ist erfüllt worden. Und jetzt kommen sie zurück und nehmen noch ein Mitbringsel aus Jerusalem mit. Johannes Markus, der Schreiber des Markus-Evangeliums. Und jetzt gehen wir zur ersten Missionsreise von Paulus. Es waren aber in Antiochien in der dortigen Versammlung Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu welchem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Jetzt sehen wir, wie genau diese Gemeinde in Antiochia wird zur strategischen Ausgangslage für die Heidenmission. Nicht Jerusalem. Und was wir deutlich sehen in diesen ersten 12 Kapiteln ist, Jerusalem verliert seine Zentralposition, die es im Judentum hatte. Wir haben immer gesehen, immer wieder, ganz wie ein Refrain, da kam es zu den Ohren von denen in Jerusalem. Also Jerusalem hatte in dem Sinn eine Zentralposition und die verlor es. Und darum war es sehr wichtig, dass Paulus nicht von Jerusalem denn ausging, sondern von Antiochien. Um deutlich zu machen, im Christentum haben wir nicht eine Stadt, die gewissermaßen die Zentrale der Christenheit ist. Interessant, in der Apostelgeschichte sehen wir ja die ganze Bewegung von Jerusalem nach Rom. In der Geschichte der Kirche hat man dann das Zentrum von Jerusalem nach Rom verschoben. Aber Rom war der Ort, wo Paulus als Gefangener hinkam. Und wo er schließlich dann auch geköpft worden ist. Und aus diesem Ort wollte man später das Zentrum machen. Aber das wird also schon deutlich gemacht, das ist nicht mehr die Zentrale. Schon der Herr hatte das zu der samaritischen Frau gesagt in Johannes 4. Sie sagte, oh, du bist ein Prophet, jetzt kann ich endlich fragen. Wo muss man anbeten? Ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, unsere Väter haben auf diesem Berg, dem Gerizim, angebetet. Und der Herr sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt. Ja, die wahrhaftigen Anbeter, den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Und er erklärt, es ist nicht mehr an diesem Ort oder an jenem Ort, sondern einfach da, wo die wahrhaftigen Anbeter in Geist und Wahrheit anbeten. Der Vater selbst sucht solche als seine Anbeter. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Da macht der Herr schon deutlich, das ist alles vorbei. Es kommt eine ganz neue Zeit, wo es nicht mehr eine geografische Zentrale gibt. Darum also dieser Wechsel, jetzt nicht Jerusalem, sondern Antiochien wird Ausgangslage, ist ganz entscheidend. Und zwar ein Ort, der damals eher verachtet war. Weil man dachte ja, Antiochien, das ist ein gefährlicher Ort, das ist nicht so gut, das sind alles Jungbekehrte, die gar keinen keinen Hintergrund haben, gerade diesen Ort wählt Gott, damit man nicht auf die Idee kommen kann, das ist jetzt wieder eine neue Zentrale. Jetzt sehen wir, wie die Aussendung geschieht von Barnabas und Paulus. Wer hat ausgesandt? Und man könnte spontan sagen, ja, die Gemeinde in Antiochien hat ausgesandt. Aber es stimmt nicht. In Vers 4 heißt es nämlich, sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia. Also nicht die Gemeinde sendet aus, der Heilige Geist sendet aus. Ganz wichtig. Aber die Gemeinde hat es bestätigt und darum haben sie ihnen auch die Hände aufgelegt in Vers 3. Nicht einfach so, weil man so gerne einfach Hände auflegt, sondern wieder ganz entscheidend. Es ging darum, dass die ganze Gemeinde zeigt, wir stehen voll hinter dieser Aufgabe, die ihr jetzt ausführt im Auftrag des Heiligen Geistes. Es ist also der Herr, der aussendet, aber die Gemeinde stellt sich dahinter und identifiziert sich mit dieser Aufgabe. Nun, die erste Station ist, wir gehen nach Seleucia und dann nach Zypern. Können wir vielleicht die erste Karte mal anschauen? Es wird ja gesagt, der Heilige Geist sprach, Vers 2, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus. Es wird also nicht gesagt, wie der Heilige Geist gesprochen hat. Wir können nur mutmaßen, aber die Mutmaßung ist eigentlich sehr naheliegend, dass, weil vorhin gerade betont wird, dass in dieser Versammlung Propheten und Lehrer waren. Vers 1. Also können wir das mit gutem Recht als naheliegend auffassen, ein Prophet hat diesen klaren Befehl geäußert. Also, die Reise ging von Antiochia aus nach Zypern, Salamis und Paphos. Salamis, da wird einfach gesagt, sie haben in der Synagoge gepredigt. Vers 5 erklärt noch, sie haben Johannes Markus mitgenommen. Der war also beim Auftrag nicht erwähnt. Es hieß in Vers 2 nur, sondern mir Barnabas und Saulus zum Werk aus. Und da haben sie noch Markus mitgenommen, Johannes Markus mit vollem Namen. Dann kommen sie nach Paphos und eine ganz interessante Geschichte. Fanden sie einen gewissen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war. Einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name verdolmetscht, widerstand ihnen und versuchte, den Prokonsul von dem Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt. Übrigens, das erste Mal kommt jetzt der Wechsel. Saulus, der auch Paulus heißt. Und nachher heißt er dann immer Paulus. Saulus, der auch Paulus heißt, wurde erfüllt mit Heiligen Geist, blickte unverwandt auf ihn hin und sprach, O, du voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und alsbald fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Wir sehen, Lukas wählt immer aus. Er hat geschrieben, wie sie nach Salamis gekommen sind, aber da wird nur in einem Satz darüber berichtet. Und plötzlich diese Geschichte ganz ausführlich, am Anfang der Missionsreisen. Ich habe unter dem Titel, das ist Seite 2, typologisch wichtige Abschnitte. Sieht man das? Kapitel 13, 4 bis 12. Da habe ich geschrieben, Illustration von Römer 9 bis 11. Dort haben wir das Verhältnis von Israel und den Heiden in der heutigen Zeit beschrieben. Römer 9 bis 11 erklärt uns nämlich, Israel als Nation ist für eine Zeit auf die Wartebank gestellt. Und diese Zeit ist die große Chance für die heidnischen Völker, um das Evangelium anzunehmen. Israel ist für eine Zeit zum Teil blind. Also Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Nur zum Teil, nicht ganz. Aber Römer 9 bis 11 zeigt uns, Israel wird in der Zukunft als Nation sehend gemacht werden. Und genau die Situation haben wir hier. Der Jude versucht, den Heiden zu hindern, das Evangelium anzunehmen. Und dann kommt als Gericht über ihn die Verblendung. Aber Paulus sagt ganz ausdrücklich, du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Diese Blindheit war zeitlich begrenzt. Und als der Heide, der Prokonsul, das alles sah, glaubte er und staunte über die Lehre des Herrn. Also diese Geschichte hat einen Doppelsinn. In gewissem Sinn zeigt sie, die große Chance der Völker ist jetzt da, während Israel zum Teil blind ist, aber nur für eine gewisse Zeit. Dann als nächstes geht Paulus nach Antiochien in Pisidien. Aber er muss durch das schwierige Gebiet hindurch von Pamphylien, Vers 13. Und da heißt es, Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Das ist eine sehr unwirtliche Gegend, Pamphylien. Und da wird es irgendwie für Johannes Markus zu viel und er geht wieder auf, hört auf. In Antiochien wird eine ausführliche Predigt beschrieben in einer Synagoge. Und auch das ist wieder sehr typisch. Jetzt haben wir hier zum ersten Mal eine Predigt des Apostels Paulus beschrieben. Wie hat er den Juden das Evangelium gepredigt? Wenn man auszählt, von diesen 26 Versen sind 15 eigentlich Anführungen aus dem Alten Testament. Unglaublich, also dieser Prozentsatz. Seine Predigt ist ganz klar auf das Wort Gottes gegründet. Und ganz klar die Bibel im Zentrum. Und zwar ist die Art der Predigt ganz ähnlich wie bei Stephanus. Er erzählt einfach die ganze Heilsgeschichte, indem er beginnt vorne bei Israel, Auszug aus Ägypten, Wüstenwanderung, die Zeit der Richter, der Könige und so weiter, bis er dann schließlich kommt auf den Höhepunkt mit dem Erscheinen des Messias. Das macht Stephanus genau gleich. Also einfach die Heilsgeschichte erzählen, die klar machen und so kann man zeigen die Bedeutung des Herrn Jesus als Erlöser. Aber dann gibt es in dieser Synagoge zuerst großes Interesse. Dann wird, sagt man, ihr müsst am nächsten Sabbat nochmals predigen. Und da kommt fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Wir lesen 13,44. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmenge sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde. Widersprechend und lästernd. Paulus aber und Barnabas gebrauchten Freimütigkeiten, sprachen. Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn also hat uns der Herr geboten. Jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 49, Vers 6, wo Gott zum Messias sagt, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, auf dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele ihr zum ewigen Leben verordnet waren. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung wider Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Hier sehen wir also genau das noch einmal, was in Paphos geschehen ist. Die Masse der Juden lehnt ab und die Heiden, die kommen voll Freude, nehmen sie das Wort Gottes an. Nächste Station, wir kommen nach Ikonium. Lystra und Derbe. Dieses Gebiet ist das Gebiet von Südgalatien. Und es ist ganz wichtig, ich habe das auf Blatt 1 geschrieben, bei charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Im Gegensatz zu Paulus, der in seinen Briefen immer Provinznamen gebraucht, werden in der Apostelgeschichte vor allem Gebietsnamen als geografische Bezeichnungen verwendet. Das muss man sich gut merken, wenn man die Briefe von Paulus vergleicht mit der Apostelgeschichte. Der eine spricht immer mit Provinznamen und der andere meistens Gebietsnamen. Und dann realisiert man nicht immer, dass sie von einem gleichen Gebiet sprechen. Also, hier wird nun nicht gesagt, das ist die Provinz Galatien, sondern es wird einfach gesprochen über dieses Gebiet von Ikonium, Lystra und Derbe. Das ist nun sehr wichtig, um dann zu verstehen, was der Galaterbrief zu bedeuten hat. Denn der Galaterbrief wurde ganz kurz nach dieser Missionsreise geschrieben. Und die Probleme, die dort beschrieben wurden unter den Galatern, die gesetzlich wurden, das waren diese Gemeinden von Ikonium, Lystra und Derbe. Das führt uns also zu Kapitel 14. Hier finden wir zum ersten Mal eine Predigt, wie Paulus zu den Heiden spricht. Paulus hat dort einen Gelähmten in Lystra geheilt. Und die Leute sind so überwältigt und die denken, aha, der Barnabas, das ist der Zeus und Paulus der Hermes. Vers 11. Als die Volksmenge aber sah, was Paulus tat, erhob sie ihre Stimme und sagte auf Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Und erklären, Hermes heißt Ausleger, Übersetzer. Er war gewissermaßen der Götterbote in der Mythologie. Und weil Paulus normalerweise predigte, dachten sie, ach, Paulus, das ist der Götterbote. Und der ruhig neben ihm steht, das ist der Zeus. Und dann wollten sie ihn opfern. Vers 14. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen, Männer, warum tut ihr dieses? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, welcher den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ, wiewohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab, eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllend. Eine Kurzpredigt von Lukas zusammengefasst. Was fällt auf? Sie verkündigen den Schöpfergott. In der Synagoge hat er das nicht gemacht. Da begann er einfach vorne mit Israel, ausgezogen aus Ägypten in der Wüste und so weiter, die Heilsgeschichte. Der Schöpfergott war vorauszusetzen. Bei diesen war der Schöpfergott nicht vorauszusetzen. So muss er das zuerst bringen. Das zeigt uns also auch, wie wir das Evangelium verkündigen müssen. Wenn die Leute nicht schon an den Schöpfer glauben, dann können wir nicht mit dem Kreuz und der Erlösung beginnen. Denn wenn jemand nicht glaubt, dass er verantwortlich ist vor dem Schöpfer, dann glaubt er auch nicht, dass er ein Sünder ist. Und wenn er nicht glaubt, dass er ein Sünder ist, dann glaubt er auch nicht, dass er Vergebung braucht. Und wenn er nicht glaubt, dass er Vergebung braucht, dann glaubt er auch nicht an einen Rettergott. Also, man muss dann ganz vorne anfangen. Das haben sie gemacht. Sie haben den lebendigen Gott, den Schöpfer, zuerst vorgestellt. Und nicht nur den Schöpfer, sondern auch den Gott der Geschichte, der die Nationen, obwohl sie ihre eigenen Wege gegangen sind, sich durch die Jahrtausende hindurch immer bezeugt hat als der Gott, der Regen und fruchtbare Zeiten gegeben hat. Also keine Bibelstelle wird zitiert, aber wir könnten zu allem viele Bibelstellen an den Rand schreiben. Also die Verkündigung ist immer noch bibliozentrisch, die Bibel im Zentrum, aber nicht so, dass er sagt, Jesaja 16, Vers 12 und dort. Gut, die Kapiteleinteilung gab es sowieso noch nicht. Aber er hat nicht zitiert, weil sie es sowieso nicht kannten. Aber er hat das, was die Bibel sagt, hat er gebracht, und zwar so, dass sie es verstehen. Dann wurden sie verfolgt. Paulus fast getötet durch Steinigung. Eben zuerst sind sie Götter und nachher sind sie die Allerletzten. Und sie müssen weitergehen. Aber mit dieser kurzen Arbeit in diesem Gebiet waren bereits Gemeinden entstanden. Und wir lesen weiter, Vers 20. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf, nach der Steinigung, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und des folgenden Tages zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück, indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Versammlung Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an welchen sie geglaubt hatten. Nachdem sie Pisidien durchzogen hatten, kamen sie nach Pamphylien, und als sie in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab nach Attalia, und von dannen segeln sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Also der Kreis ist wieder geschlossen. Jetzt kommen sie zurück nach Antiochien und erzählen dort, was der Herr auf dieser ersten Reise gewirkt hatte. Interessant ist, da sind Gemeinden entstanden. Paulus besucht sie zweimal. Erst beim zweiten Mal werden Älteste eingesetzt. Es waren also bereits Gemeinden, aber ohne Älteste. Aber es waren Gemeinden. Das zeigt uns, man kann nicht sagen, eine Gemeinde ohne Älteste ist keine Gemeinde. Ist nicht von dem abhängig. Aber dann kommen sie nochmals und setzen Älteste ein. Interessant ist, nicht die Gemeinde wählt die Ältesten, sondern sie, Paulus und Barnabas, setzen sie ein. Wählen sie und setzen sie ein. Einfach nehmen wir das mal so zur Kenntnis. Und da sind sie wieder zurück in Antiochia. Jetzt kommt das Kapitel 15. Jetzt knallt's. In Antiochien. Jetzt kommen die Probleme. Eben, haben wir ja schon immer gedacht. 15,1. Und etliche kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Jetzt wird durch eine Lehrfrage die Gemeinde durcheinander geschüttelt. Aber interessant ist, woher kommt das Problem? Nicht aus Antiochia, sondern aus der alteingesessenen Gemeinde in Jerusalem. Da kommen die Unruhestifter her. Und was sagen sie? Ihr aus den Heiden, ihr seid gar nicht richtig gerettet. Ihr müsst nämlich ins Judentum übertreten, dann seid ihr gerettet. Und so war es ja immer im Alten Testament. Eine Ruth, sie trat über und wurde eine Jüdin. Und damit sogar Vorfahre des Messias. Also die Menschen traten zum Judentum über. Also ihr müsst auch beschnitten werden und dann ist alles okay mit euch. Schon gut, was ihr glaubt, aber das reicht nicht. Also hier wird die Lehre des Heils, wird hier angegriffen. Und jetzt, was ist die Reaktion? Schlagen wir das Blatt auf bei einige dogmatisch wichtige Themen. Und da sollte man den Titel finden: Gesetz und Gnade. Die Irrlehre, die von Judäa herkommt, besagt, die Heiden müssen durch Beschneidung zum Judentum übertreten, um gerettet zu werden. Das hat Auswirkungen. Und zwar, Vers 2, es gibt Zwiespalt und viel Wortwechsel. Und auch Streit. Denn am Ende von Vers 2 wird von einer Streitfrage gesprochen. Vers 24 spricht von Beunruhigung und Verstörung. Es wird eine junge Gemeinde total durchgeschüttelt. Katastrophal. Und das sind die Alteingesessenen, die es gemacht haben. Aber was macht man jetzt? Gibt riesige Diskussionen. Eben nicht geringer Wortwechsel. Aber jetzt lesen wir Vers 2. als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und dem Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und etliche andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Jetzt spielt wieder Barnabas eine wichtige Rolle in diesem Problemfall. Paulus und Barnabas gehen nach Jerusalem und die Apostel, also die von dem Herrn mit einer ganz besonderen Autorität eingesetzt waren, die sollten über diese grundsätzlich wichtige Frage der Lehre entscheiden. Wir sehen, man hat also nicht gesagt, ja gut, das ist jetzt halt die Ansicht von diesen und wir sind ein bisschen andere Ansicht, aber das können wir mal so stehen lassen, oder? Nein, es ging um die Lehre des Heils und das kann man nicht stehen lassen. Das muss geklärt werden. Man geht nach Jerusalem hinauf und auch dort gibt es viel Wortwechsel. Vers 6, Vers 7. Also aber viel Wortwechsel entstanden war. Und dann steht Petrus auf und klärt einiges, dann Barnabas und Paulus und dann auch Jakobus. Und alle kommen zum Schluss. Nein, es ist nicht so, dass die Heiden Juden werden müssen. Wir haben das unter dem Punkt Lösung, Gesetz und Gnade, da kommt in der Mitte etwa, Lösung. Die Heiden müssen nicht zum Judentum übertreten und sollen sich nicht unter das Gesetz vom Sinai stellen. Also das Gesetz, das Gott beim Bund am Sinai mit Israel gegeben hatte. Denn das war nur ein Bund geschlossen mit Israel und nicht mit den anderen Völkern. Jedoch müssen sie sich der Schöpfungsordnung, 1. Mose 1 und 2, unterstellen. Die Schöpfungsordnung sagt, es gibt nur einen wahren Gott. Also ist Genuss von Götzenopfern und Götzendienst absolut unmöglich. Kann man keine Kompromisse machen. Und Hurerei geht auch nicht, denn Gott hat von Anfang an die Ehe von einem Mann und einer Frau eingesetzt. Das gilt für die ganze Welt. Das geht auf die Schöpfungsordnung zurück. Und dann sagen sie, und auch die Gebote des Bundes mit Noah, die müssen sie einhalten. Denn der Bund mit Noah, 1. Mose 9, war geschlossen mit allen lebendigen Wesen der Erde. Ein ewiger Bund. Und dieser Bund, der noachitische Bund, gilt immer noch. Und der noachitische Bund sagte unter anderem, dass man Blut nicht essen soll. Und darum wird das dann auch in dieser Lösung gesagt, alle diese Dinge müssen sie einhalten, aber nicht sich unter das Gesetz vom Sinai stellen. Und das war eine ganz entscheidend wichtige Sache. Denn hier wurde ganz klar gemacht, die Gemeinde als Leib Christi, sie umfasst gläubige Juden und gläubige Heiden, das ist weder etwas Jüdisches, noch etwas Heidnisches, sondern etwas völlig Neues. Und der Epheserbrief, ich habe die Stellen angegeben, Epheser 3, zeigt, das war ein Geheimnis, das Gott beschlossen hatte vor Erschaffung der Welt. Aber das wurde erst mit dem Kommen des Heiligen Geistes geoffenbart. Also die Gemeinde ist etwas ganz Gewaltiges. Von einer viel höheren Ordnung als das Judentum früher. Und das vergessen viele heute. Man sieht gar nicht mehr, dass im Heilsratschluss Gottes ist die Gemeinde als Geheimnis das Höchste, was es überhaupt gibt. Im Ratschluss Gottes mit Menschen. Und darum war das so wichtig zu zeigen, nein, die dürfen nicht ins Judentum übertreten. Die dürfen nichts einhalten vom Judentum. Schöpfungsordnung, noachitischer Bund, ja. Das gilt für alle Menschen. Aber das Bund vom Sinai ist für Israel fertig. Da dürft ihr nichts tun. Und gewaltig ist, diese Sache hat Einheit gebracht. In Vers 22 heißt es, dann deuchte es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Versammlung gut, Männer aus sich zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden. Und da wurde die ganze Sache geklärt. Die gesunde Lehre bewirkt auch 5 Auswirkungen. Vers 31. Freude und Trost. 32, Ermunterung und Stärkung. Vers 33, Frieden. Sehr interessant, um zu sehen, was eine Irrlehre bewirkt, was eine gesunde Lehre bewirkt.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Ein Gang durch die Apostelgeschichte, Teil 2.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.